Letztes Mal haben wir uns in der Reihe der messianischen Psalmen, also der Psalmen, die prophetisch auf Jesus Christus hinweisen, mit Psalm 22 beschäftigt. Diesem berühmten Kreuzespsalm, der die Kreuzigung Jesu über 1000 Jahre im Voraus bis in kleinste Details vorausgesagt hatte. Übrigens ist auch da noch nachträglich hinzuweisen, in der rabbinischen Literatur wurde Psalm 22 auch schon auf den Messias bezogen. Das ist also wichtig. Unsere Gegner sagen, ja, ihr Christen, ihr interpretiert im Nachhinein diesen Psalm auf die Kreuzigung. Aber im Judentum, und zwar im orthodoxen Judentum, in dem Jesus als Messias abgelehnt wird, da steht in dem rabbinischen Buch Pesikta Rabbati, da wird erklärt, dass hier der Messias spricht und dass er hier für die Sünden seines Volkes leidet. Das ist doppelt interessant, weil in diesem Psalm haben wir nichts davon gelesen, von stellvertretenden Leiden für Sünden. Wir haben ja nur im Psalm 22 über die Leiden des Herrn gelesen, wie er unter der Hand Gottes litt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und unter der Hand der Menschen, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Aber die Rabbiner haben in früheren Jahrhunderten diesen Psalm auf den Messias bezogen, der nicht nur leiden sollte, sondern stellvertretend leiden sollte. Und woher haben sie dieses Wissen über das stellvertretende Leiden? Also eigentlich nicht aus Psalm 22, denn das geht hier nicht so hervor. Aber aus welchem Kapitel? Aus Jesaja 53. Ein Kapitel, das sowieso die Rabbiner im Altertum ganz mit einer Selbstverständlichkeit ganz klar auf den Messias bezogen haben. Aber Psalm 22 wurde auch so verstanden. Und das gibt natürlich unserer Argumentation zusätzliches Gewicht. Eben sogar im Judentum und sogar im Mittelalter, wo das orthodoxe Judentum sich ja schon längst ganz klar distanziert hatte davon, dass Jesus der Messias sein sollte, haben sie Psalm 22 gemäß ihrer Tradition auf den Messias bezogen. Und darum ist eben die Erfüllung in Jesus Christus umso eindrücklicher, denn genau das, was hier ausgesagt wird, hat sich ja im Detail in seinem Leiden im Jahr 32 auf Golgatha vor den Toren Jerusalems eben wortwörtlich erfüllt. Heute kommen wir zu Psalm 23. Wir lesen mal den Psalm zuerst durch. Und dann wollen wir uns mit der Beziehung zwischen Psalm 22 und 23 auseinandersetzen. Wer liest vor, bitte?
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Ja, also der berühmte Psalm 23, der von Gott als dem Hirten spricht. Warum behandeln wir diesen Psalm in der Reihe der messianischen Psalmen? hätte jemand ein Argument, das mich unterstützen könnte in meiner Wahl. Ja?
Jesus spricht doch immer von sich als der Hirte. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich bin ihr Hirte.
Jawohl. Also der Messias, als er gekommen war, hat sich ja ganz deutlich als der Hirte Gottes zu erkennen gegeben. Schlagen wir mal auf, Johannes 10. Johannes Evangelium. Ja, eigentlich spricht er über das Thema des Hirten schon ab Vers 1. Aber wir lesen jetzt nicht alles, können später aber darauf zurückkommen. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 11. Wer liest?
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Jawohl. Und dann Vers 14 und folgende.
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin in den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum ließ mich der Vater, wie ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Jawohl, und noch Verse 27 bis 29.
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen.
Jawohl. Ja, der Jesus stellt sich vor als der Hirte und dieses Thema entfaltet er sehr, sehr breit. Wie hat das gewirkt auf seine Zuhörer damals? Welche Verbindungen haben sie damit gemacht, wenn er spricht von dem Hirten? Welche Verbindungen zum Alten Testament?
Er hat sich zu Gott gemacht.
Ja, du denkst jetzt im Zusammenhang mit Psalm 23, wo es ja heißt, der Herr ist mein Hirte. Ja, also den Bezug zu Psalm 23 konnten sie herstellen, aber nicht nur.
Vielleicht der Bezug zu David, wenn David auch mal Hirte war.
David, der, dem Gott ja verheißen hat, dass von ihm der Messias abstammen sollte, war Schafhirte und erst später wurde er König, aber König nach dem Vorbild des Hirten, nämlich ein König, der sich um sein Volk kümmert und es pflegt, eben nicht wie ein Jäger. Nimrod, der erste Herrscher nach der Sintflut, war ein gewaltiger Jäger. 1. Mose 10 und auch der Gründer von dem Turmbau zu Babel, der Stadt Babel. Er war ein Jäger und so haben sich viele Herrscher eben als Jäger erwiesen, Gewaltherrscher. Aber das Ideal Gottes ist ein Herrscher wie David, der eben Hirte war und weiß, was es heißt, sich um die Schafe zu kümmern. Aber ich ziele in eine andere Richtung. Wo wird ihm, ja? Zum Beispiel, ja? Warum? Zacharja 11, erklär zuerst. Also, dort wird der schlechte und der gute Hirte vorgestellt, in Zacharja 11, und dieser gute Hirte ist der Messias. Also, sehr wichtig, Zacharja 11, der Messias wird eben als Hirte bezeichnet. Schlagen wir mal auf, Zacharja 11, werden wir aufschlagen, kann ich noch erklären. Eigentlich ist in Zacharja alles ein Block von Kapitel 9 bis 14. Aber dieser Block ist zweigeteilt. Die Kapitel 9 bis 11 sind für sich ein Teil und 12 bis 14. In beiden Abteilungen, kann man sagen, wird über den Messias gesprochen, aber in den Kapitel 9 bis 11 geht es ganz besonders um das erste Kommen Jesu und Kapitel 12 bis 14 um das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Also Sacharja 11, das ganze Kapitel handelt von dem Thema des Hirten, aber wir lesen in Vers 7 ein paar Verse.
Und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der Schafe und nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Huld, den anderen nannte ich Eintracht und hütete die Schafe. Und ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte die Schafe nicht mehr und sie wollten mich auch nicht mehr. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten. Was da stirbt, das sterbe. Was verschmachtet, das verschmachte. Und von den übrig gebliebenen fresse ein jeder des anderen Fleisch. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Und er wurde aufgehoben am selben Tage. Und die Händler der Schafe, die auf mich achteten, erkannten daran, dass es des Herrn Wort war. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin dem Schmelzer, ei, eine treffliche Summe, deren ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Und ich zerbrach meinen anderen Stab, Eintracht, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzuheben.
Ja, also hier spricht der Messias, der gekommen war, um sein Volk zu weiden. Aber die Herde wollte ihn nicht. Sie wurden seiner überdrüssig, haben wir gelesen. Und so hat die Masse des jüdischen Volkes den Messias Jesus abgelehnt. Und da hat er gesagt, gut, dann höre ich auf, auch auf euch zu weiden. Aber es gibt eine Gruppe, die wird unterschieden von der Masse. In Vers 11 heißt es, und er wurde gebrochen an jenem Tage. Und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Die Elenden der Herde, das waren die, die sich aus Israel wirklich zu dem Messias bekehrt hatten. Und also der Messias gibt dieses Volk auf und so kam es eben zur Katastrophe im Jahr 70, dass der Staat Israel zusammengeschlagen wurde und das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut wurde. Da wurde diese Brüderschaft unter dem Volk aufgebrochen, Vers 14. Und ich zerbrach meinen zweiten Stab, die Bande, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Das ganze Volk wird zerstreut in alle Welt. Diese Gemeinschaft wird aufgelöst und der Messias bekommt seinen Lohn, 30 Silbersekel. Es ist ja bekannt, dass Judas den Herrn für 30 Silberschekel überliefert hatte. Dann wollte er das Geld aber zurückbringen und hat es in den Tempel geworfen, den hohen Priestern, den führenden Priestern hin. Die wollten das aber nicht gelten lassen, Blutgeld im Tempel, und haben das benutzt. Es wurde einem Töpfer gegeben, um damit ein Grab für die Armen zu kaufen auf seinem Grundstück. Und so wird hier gesagt, es sei in das Haus Gottes geworfen worden, dem Töpfer hin. Also jeder Punkt hat sich so erfüllt. Das Volk wurde zerstreut ab dem Jahr 70 unter alle Völker. Der Hirte hätte sie eigentlich zusammengehalten, aber sie wollten ja den Hirten nicht. Und dann kommt als Gericht der falsche Hirte. Das ist der Antichrist, der noch kommen wird. Lesen wir Kapitel 11, Verse 15 bis 17.
Und der Herr sprach zu mir, nimm dir noch einmal die Räte eines Hirten und verhalte dich wie ein törichter Hirte. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufstehen, um die verkommenen Tiere kümmert er sich nicht. Das Versprengte sucht er nicht. und das Zerbrochene heilt er nicht. Das Gesunde versorgt er nicht, aber das Fleisch des Fetten isst er und zerreißt sogar ihre Klauen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafe verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm verdorre, ja, verdorre, und sein rechtes Auge erlösche, ja, erlösche.
Ja, also das ist der Antichrist, weil Israel als Volk, ich spreche immer von der Masse, den Messias nicht wollte, lässt Gott eben den Antichristen kommen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, Vers 45, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem Namen kommen wird, so werdet ihr ihn aufnehmen. Eine ganze Serie von falschen Messiasen sind in den vergangenen 2000 Jahren gekommen und haben viele, viele Juden verführt, durch die Jahrhunderte hindurch. Und zwar etwa 50 falsche Messiasse. Über 50 falsche Messiasse. Nach dem Kommen des Herrn Jesus. Aber der Schrecklichste kommt noch, und das ist dieser törichte Hirte. Der Antichrist wird Herrscher sein in Israel. Und das Gericht Gottes ist aber über ihn angekündigt in Vers 17 in zwei Phasen. Das Schwert über seinen Arm. Er wird erfolgreich herrschen, bis dann zu Beginn der großen Drangsalzeit wird Syrien mit allen Verbündeten Israel vollkommen überrennen können. Und da muss er fliehen und verliert seine Macht, sein rechter Arm. Aber er hat einen Freund in Europa. Das ist der kommende Diktator über das neue Europa. Und die werden dann ihre Truppen verschieben nach Harmagedon. Und in Harmagedon, kann man nachlesen, in Offenbarung 19, der Herr Jesus wird wiederkommen und wird dort das Tier, das ist der Diktator des neuen Europas, und den falschen Propheten, das ist der Antichrist, wird er vernichten, richten, indem sie lebendig in die Hölle geworfen werden. Und dann erfüllt sich dieses Wort und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Also dieser Grundsatz, wer den guten Hirten ablehnt, der ist eigentlich dazu bestimmt, in die Arme des falschen Hirten, des Verführers zu fallen. Und da sehen wir auch immer wieder Menschen, die vielleicht suchend sind für eine gewisse Zeit, aber doch nicht ernst machen mit dem Evangelium und mit der Bekehrung, dass die dann plötzlich auf irgendwelche absonderlichsten Verführer hineinfallen. Das ist ein Grundprinzip, wer die Wahrheit verwirft, der fällt in die Arme des Verführers. Also das ist der große Gegensatz. Christus, der Hirte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Antichrist, dieser törichte Hirte, der sich überhaupt nicht um die Einzelnen und ihre Nöte kümmert, wie wir gelesen haben. Aber es gibt noch viele andere Stellen, die über den Messias sprechen als Hirten. Schlagen wir auf. Zum Beispiel Jeremia 31, Vers 10. Liest jemand vor?
Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde.
Also es geht hier um die Zerstreuung der Juden in alle Welt, aber die Verheißung wird gleich dazu gegeben, dass Gott dieses Volk wieder sammeln wird. Und schließlich wird er es hüten wie ein Hirt seine Herde. Also der Herr Jesus wird wiederkommen. Und wenn der Antichrist dann gerichtet sein wird, wird er die Herrschaft über sein Volk antreten als der wahre, als der gute Hirte. Und so gibt es viele weitere Stellen. Zum Beispiel möchte ich noch hinweisen auf Hesekiel 36.
34 auch schon.
34 auch schon. Also, nehmen wir mal Hesekiel 37 meinte ich zuerst, Vers 24. Da wird der Messias, wird David genannt. Das war auch für die Rabbiner im Altertum eine klare Sache. Wenn so in der Zukunft gesprochen wird von dem Knecht David, dann ist, oder der König David, dann ist damit gemeint der große Sohn Davids, der Messias. Und David heißt der Geliebte. Herr Jesus wird in Epheser 1, Vers 7 zum Beispiel genannt, der Geliebte. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Also, wer liest Hesekiel 37, Vers 24?
Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden allesamt einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Und sie werden wohnen in dem Lande, das ich meinem Knechte Jakob gegeben, worin eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein ewiglich.
Ja, also auf welche Zeit bezieht sich das? Ja, das ist ganz klar, das tausendjährige Reich, wenn Israel eine endzeitliche Wiederherstellung erfahren wird. Ja, und sie werden wohnen in dem Lande, eben wieder zurückgeführt werden. Ahmadinejad meint zwar, die sollen doch alle auswandern und in Schleswig-Holstein einen Staat Israel gründen. Oder in Kanada. Ich bin gerade zurück aus Kanada. Es gibt wirklich unglaubliche, unbewohnte Weiten dort. Kein Problem. Aber Gott sagt, sie werden wohnen in dem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben, worin eure Väter gewohnt haben. Es gibt keine Alternative. Und sie werden das tun und werden dort unter der Herrschaft des Messias bleiben bis eben ans Ende. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Ratschluss Gottes abzuändern. Und dann wurde schon gesagt, Hesekiel 34, da lesen wir, das ganze Kapitel handelt über schlechte Hirten, das heißt also falsche Volksführer unter Israel, über Israel, und dann der wahre Hirte in der Endzeit. Hesekiel 34, Vers 23, bitte.
Ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein.
Noch ein bisschen weiter.
Und ich, der Herr, will ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen.
Ja, und so weiter. Also ganz klar wieder, der Messias wird Hirte sein. Und nun kommen wir zurück zu Psalm 23. Wir haben in Johannes 10 gelesen, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und was haben wir gerade vor Psalm 23 gehabt für ein Thema? Die Kreuzigung Jesu. Also das ist eigentlich der gute Hirte im Psalm 22, der sein Leben lässt für die Schafe. Und wir werden dann später auf Psalm 24 kommen. Da wird eindeutig der Messias beschrieben in der Zukunft, wenn er regieren wird. Schlagen wir auf Psalm 24, Verse 7 bis 10. Lies das jemand vor, bitte.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf.
Jawohl, beim ersten Mal kam der Herr ja nicht, um zu kämpfen. Aber beim zweiten Mal wird er kämpfen, in Harmagedon. Und er wird kämpfen in Jerusalem, kämpfen in Edom. Und so weiter. Das ist der Herr, stark und mächtig im Kampf. Ja, weiter, bitte.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit.
Jawohl. Da haben wir also den Herrn Jesus als Herrscher in der Zukunft. Und wir haben gesehen, wie Hesekiel 34, 36, Jeremia 31, Sacharja 11 den Messias beschreiben als den endzeitlichen Hirten. Nun schlagen wir auf, im Neuen Testament, da haben wir einen ganz schönen Titel des Herrn Jesus als Hirten, gerade für die Zukunft. 1. Petrus 5. Im Zusammenhang geht es um Älteste in den Gemeinden, die einen Hirtendienst ausüben sollen, die Herde Gottes hüten sollen, nicht aus Zwang oder um schändlichen Gewinnes willen und so weiter, sondern als Vorbilder der Herde. Und wenn sie das tun, Vorbilder wirklich sind, dann gibt es einmal Belohnung. 1. Petrus 5, Vers 4. Bitte lesen.
Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen.
Ja, wenn der Oberhirte, oder andere Übersetzungen haben, der Erzhirte, offenbar geworden ist, dann wird es einmal Belohnung geben für Älteste, die treu gedient haben. Nämlich Siegeskränze der Herrlichkeit werden sie bekommen. Aber hier wird der Herr Jesus also bei seiner zukünftigen Erscheinung, Wiederkunft, wird er hier beschrieben als der Erzhirte, der Oberhirte. Und das passt natürlich wunderbar zu Psalm 24, wo wir eben diesen kommenden König beschrieben finden. Also Psalm 22, der gute Hirte, Psalm 24, der Oberhirte oder der Erzhirte. Und nun gibt es einen Titel für den Herrn Jesus und seinen Hirtendienst in der jetzigen Zeit an seinem Volk. In Hebräer 13. Schlagen wir mal auf. In dem Schlussgebet in Hebräer 13, Verse 20 und 21. Kann das jemand vorlesen, bitte?
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten herausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Glauben, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, also welchen Titel hat der Herr Jesus hier? Ja, und zwar geht es hier um den Herrn, der bereits gelitten hat und wieder auferstanden ist. Ja? Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann steht er vor seinem Leiden. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja? Aber hier geht es um den Herrn Jesus als aus den Toten auferweckt durch den Gott des Friedens. Und er wird hier genannt der große Hirte der Schafe, der jetzt die Gläubigen vollendet, damit sie gute Werke tun können, damit sie Gottes Willen ausführen können, das tun können, was vor Gott wohlgefällig ist. Und das passt natürlich jetzt genau zu Psalm 23. In Psalm 22, die Leiden des Herrn, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Psalm 23, der Auferstandene, wir haben ja letztes Mal in Psalm 22 die Auferstehung gefunden. Nach all den Leiden kam die große Wende in Vers 21 bzw. 22, je nach Bibelausgabe, in der Mitte. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Und dann fanden wir die Prophetie ab der Auferstehung Christi. Psalm 23 beschreibt den Herrn Jesus als den großen Hirten der Schafe, der eben in der heutigen Zeit sein Werk an seinem Volk tut. Und Psalm 24 ist dann eben der Oberhirte im tausendjährigen Reich. Und so sehen wir, gibt das eine Trilogie, also drei Psalmen, die inhaltlich ganz direkt miteinander verknüpft sind. 22, 23, 24. Das überrascht überhaupt nicht einen Bibelleser, der gewohnt ist, auf diese Verknüpfungen in den Psalmen zu achten. Viele denken, die Psalmen sind irgendwie zusammengestellt worden. Überhaupt nicht. Auch die Reihenfolge der Psalmen stand unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Auch schon die ganze Einteilung der 150 Psalmen in 5 Bücher von unterschiedlicher Länge Also das erste Buch der Psalmen, das geht bis Psalm 41. Dann kommt das zweite Buch der Psalmen, Psalm 42 bis und mit 71. Dann kommt das dritte Buch und so weiter. Auch diese Einteilung in fünf Bücher ist kein Zufall, weil es effektiv inhaltlich Parallelen gibt zu den fünf Büchern Mose. Und darum hat man eben auch schon die Psalmen genannt, in Analogie zu den fünf Büchern Mose, der Pentateuch Moses, eben der Pentateuch Davids. Pentateuch heißt fünf Buch. Das fünf Buch von Mose, das fünf Buch von David, der ja die meisten Psalmen geschrieben hat. Also kein anderer Autor hat so viele Psalmen geschrieben wie er, so will ich sagen. Ja, also die Reihenfolge ist absolut Gott gewollt und geplant und wir müssen eben das Muster darin erkennen. Und das sehen wir so ganz schön jetzt am Beispiel dieser drei Psalmen. Gut, jetzt wollen wir Psalm 23 etwas genauer anschauen. Im Hebräischen ist das Ganze viel knapper ausgedrückt. Nicht wahr? Fünf Wörter. Der Herr ist mein Hirte. Paulus sagt in 1. Korinther 14, es ist nicht gut, wenn man in der Gemeinde in Fremdsprachen spricht, die Gemeinde nicht versteht. Es bringt nur Erbauung, wenn das auch übersetzt wird oder eben wenn es verstanden wird, was gesagt wird. Er möchte lieber fünf Wörter in verständlicher Sprache sagen, damit es auch Erbauung bringt. Und das wäre ein Beispiel. Der Herr ist mein Hirte. Ja, das ist so ein Minimum an Erbauung. Und was da drin beinhaltet ist, das ist gewaltig. Aber auf Hebräisch ist das noch viel knapper. Da ist es einfach Adonai Roi. Zwei Wörter. Herr, mein Hirt. Mein Hirt ist eben ein Wort auf Hebräisch. Roi. Das mein ist eben, das ist kein einzelnes Wort, das ist ein Anhängsel an das Hauptwort. Adonai Roi. Ja. Es steht nicht mal, der Herr ist mein Hirte. Adonai Roi. Herr, mein Hirte. Also, die Zeit ist gar nicht festgelegt. Man kann im Prinzip, kann man auch denken, der Herr war mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr wird mein Hirte sein. Ist einfach die Tatsache, der Herr, mein Hirte. Ohne, dass das Zeitliche überhaupt hier eine Rolle spielt. Und man kann es aber ganz unterschiedlich betonen. Der Herr ist mein Hirte. Und dann drückt das eben aus, der Herr ist der, der sich kümmert um all meine Belange. Schafe sind ja Tiere, die sich selber nicht versorgen können. Die sind abhängig von Pflege. Alle Pflege, alle Fürsorge ist in ihm vereinigt. Der Herr ist mein Hirte. Aber man könnte auch lesen und betonen, der Herr ist mein Hirte. Und dann drückt man eben diese ganz persönliche Beziehung aus. Was nützt es, wenn jemand sagen kann, der Herr ist ein wunderbarer, großer Hirte, wenn ich sagen kann, aber ich stehe in Beziehung ganz persönlich zu diesem Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Aber man könnte auch betonen, der Herr ist mein Hirte. Eben nicht der Antichrist und nicht irgendein Guru oder irgendein Verführer in dieser Welt. Es gibt so viele schlimme, böse Hirten, nicht nur unter den religiösen Verführern, sondern auch unter den Politikern. Ja, die treten auch als solche auf, die eben das Wohl des Volkes suchen. Und wenn jemand in der Vergangenheit sagen musste, Stalin war mein Hirte, wehe dem. Aber hier steht ihm, der Herr ist mein Hirte. Und das ist das Entscheidende. Ja, für Herr steht im Hebräischen Yahweh. Das ist der Eigenname Gottes im Alten Testament, der gegen 7000 Mal vorkommt. Was bedeutet dieser Name eigentlich ganz genau?
Der
Ja, und es ist so, auf Hebräisch schreibt man ja die Konsonanten J, H, V, H. H, V, H ist eine Wortwurzel. Im Hebräischen sind praktisch alle Wörter zurückzuführen auf normalerweise dreikonsonantige Wurzeln. Also Wortwurzeln, die aus drei Konsonanten bestehen, das sind normalerweise Tätigkeitswörter, diese Wurzeln. Also praktisch alle Hauptwörter kann man so zurückführen. Darum ist es im Hebräischen auch viel einfacher, schnell herauszufinden, was eigentlich die Wortherkunft eines bestimmten Begriffs ist. Auf Deutsch ist das sehr schwierig, wenn jemand sagt Stier. Wir haben keine Ahnung, einfach so auf Anhieb, woher kommt das Wort Stier? Warum heißen Stiere Stiere? Gut, man kann dann nachschauen in einem Etymologie-Duden, der die Wortherkunft aufzeigt. Aber im Hebräischen ist das ganz einfach. Hebräisch par, Stier, Wurzel, parar, niedertreten, annullieren, niederstampfen. Also der Stier, das ist eben der Niederstampfer. Und das war ja das Opfer für die Priester am Yom Kippur, ein Stier. Für das Volk waren es zwei Böcke. Ein Stier. Und in Hebräer 9, im Zusammenhang mit dem Yom Kippur, wird dort gesagt, dass Jesus Christus gekommen ist zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Ja, dann hat diese ganze Etymologie schon seine Bedeutung. Der Stier ist der Niedertreter, der alles annulliert, niederstampft. Und der Herr Jesus ist das wahre Yom Kippur-Opfer, das gekommen ist, um die Sünde abzuschaffen durch sein Opfer. Ja, und so ist es eben auch ganz einfach mit dem Wort Yahweh. Die Wurzel, HVH, Hava, bedeutet Sein. Also, Yahweh ist der Seiende. Und darum wird eben von Gott selber der Name Yahweh gegenüber Mose erklärt, als Gott Mose erschien im Feuerbusch, 2. Mose 3. Mose stellt die Frage, wer bist du? Was ist dein Name? Und dann sagt Gott, Echje, Asher Echje. Ich bin, der ich bin. Und weil das Verbalsystem im Hebräischen ganz anders ist als im Deutschen, Echje kann bedeuten, ich werde sein. Oft ist das die Futurform. Aber das Wort drückt einfach aus, eine Handlung, die nicht abgeschlossen ist. Ja? Es gibt Wortformen, die bedeuten abgeschlossene Handlung, andere nicht abgeschlossene. Es ist die nicht abgeschlossene. Und im Prinzip kann diese Form manchmal auch verwendet werden, sogar für Vergangenheit. Und so könnte man theoretisch übersetzen, Echje, Asher, Echje, ich war, der ich war. Aber auch könnte man übersetzen, ich bin, der ich bin. Ist richtig. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Aber man könnte auch übersetzen, ich werde sein, der ich war. Ich werde sein, der ich bin. Oder ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Also es gibt 9 Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber dann kommt der Sinn klar heraus. Gott ist, ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, er ist immer derselbe. Er ist diesem Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht unterworfen wie wir. Alle Geschöpfe sind dem unterworfen. Pflanzen, Tiere, Menschen, das ganze Weltall, auch die Engel. In Daniel 10 kommt ein Engel mit 3 Wochen Verspätung zu Daniel. In Hiob 1 muss der Teufel erklären, auf die Frage, woher er komme, vom Umherwandern auf der Erde. Also er ist auch nicht überall gleichzeitig. Auch Engel, obwohl sie Geister sind und sich natürlich viel schneller bewegen können als wir Menschen, sind trotzdem Raum und Zeit unterworfen. Darum weiß der Teufel auch die Zukunft nicht. Und ich habe das Beispiel schon mal erwähnt, er wusste auch nicht bei der Fußball-WM, dass Italien gewinnen würde. Darum hat nämlich eine der berühmtesten Wahrsagerinnen hat gesagt, es wird Brasilien sein. Das war Italien. Er wusste das nicht, weil er auch Raum und Zeit unterworfen ist. Aber Gott ist es nicht. Gott ist der Ewige, er steht über allem. Man könnte sich das irgendwie so menschlich veranschaulicht so vorstellen, ein Tisch, auf dem verschiedene Dinge ausgebreitet sind. Das hier wäre die Schöpfung am Anfang, dann hier die Zeit der Auserwählung Israels, dann hier die Zeit der Gnade, hier das tausendjährige Reich, aber für Gott ist alles ausgebreitet wie auf einem Tisch. Er ist nicht diesem Wechsel der Zeit unterworfen und darum konnte er auch immer genau voraussagen, was kommen wird. Und so ist eben die Prophetie in der Bibel ein ganz entscheidender Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Eben, dass die Bibel von jemandem kommt, der diesem Wechsel nicht unterworfen ist, und darum ist die Prophetie der Bibel so perfekt. Und wir müssen unbedingt mehr Prophetie benutzen, gerade zum Evangelisieren. Denn die Menschen fragen ja, wie kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort sein soll? Ganz einfach. Schau die erfüllte Prophetie an. 77 Mal heißt es in Hesekiel, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn die Prophetie in Erfüllung geht. Oder es gibt Variationen, oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, und so weiter. 77 Mal! Also dadurch können wir Gott erkennen. Und nun David sagt, Yahweh Roi, der Ewige, der Unwandelbare, der über allem steht und nichts unterworfen ist, auch überall gegenwärtig ist, im ganzen Weltall, das ist mein Hirte. Das ist der, der sich um mich kümmert. Und darum kommt dann eben diese Gewissheit, mir wird nichts mangeln. Auf Hebräisch noch viel knapper. Lo echsa. Und das heißt schon, mir wird nichts mangeln. Adonai, roi, lo echsa. Das ist übrigens ganz typisch für die hebräische Poesie. Ein Drittel der Bibel ist Poesie. Sie ist ganz knapp gehalten. Im Deutschen hat man ganz andere Ideale für Poesie. So blumig und weitschweifend, wie es geht. Ja? Im Arabischen ist das noch viel schlimmer. Aber im Hebräischen ist das ganz, ganz knapp ausgedrückt. Das ist das Typische. Und es ist ja so, dass auch die Sprüche erklären, dass der Weise eben wenig Worte macht. Ja, wenn Leute viel schwatzen, dann ist Vorsicht geboten. Und wenn sie versuchen, mit vielen Wörtern und Gerede einen zu überzeugen, der Weise, der braucht nicht viel zu sagen, aber er muss die Fakten sagen. Adonai, roi, lo, echsa. Der Herr, mein Hirt, nichts wird mir mangeln. Ja, ist bis dahin eine Frage?
Aus dieser Ewigkeitsperspektive Gottes konnte ja Gott auch die Opfer im Alten Test, die unter dem Alten Bund geschehen sind, auf Jesus beziehen, oder?
Ganz genau, ganz genau.
So in Hebräer steht es.
Du meinst die Hebräer 10, die Stelle, dass eben diese Opfer alle ein Schatten waren auf die zukünftigen Dinge, die Christus bringen sollte. Ja, genau, ganz genau. Für uns Menschen war das ein Unterschied, eben Vergangenheit und Zukunft, für Gott aber nicht. Und für uns Menschen hat er darum diese Vorbilder früher gegeben auf Christus hin, als Hinweis auf ihn. Genau. Noch etwas? Ja, dann noch ganz kurz der zweite Vers. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. David wohnte ja in seiner Jugend in Bethlehem. Bethlehem liegt genau am Rande der judäischen Wüste. Ganz fruchtbar. Darum heißt es auch Bethlehem Ephrata. Also Bethlehem heißt ja schon Brothausen, auf gut Deutsch. Beth, Haus, Lechem, Brot. Brothausen. Und Ephrata, das war der Zusatzname, der dieses Bethlehem von einem Bethlehem in Galiläa unterschied. Bethlehem Ephrata, das heißt, Ephrata heißt fruchtbar. Also das fruchtbare Brothaus. Aber von dort aus ging David mit den Schafen in die Wüste Judäa, die während etwa 8 Monaten genügend Nahrung liefert für Schafherden. Und gerade in der Winterszeit, das ist die Regenzeit von Oktober bis Anfangs April, da kann eben die Wüste richtig aufblühen. Da können grüne eben Teppiche entstehen mit vielen Blumen. Er lagert mich auf grünen Auen. Das Wort lagern ist interessant, wie das übersetzt ist in der englischen Übersetzung. Weiß das jemand? In King James. Er lagert mich. Wie heißt das dort? Liest niemand regelmäßig King James. He causeth me to lay down. Also, eigenartig übersetzt, ja? Er veranlasst mich, niederzulegen. Und das ist eben eine Spezialität im Hebräischen. Ich habe erklärt, alles ist zurückzuführen auf diese drei konsonantigen Wurzeln. Aber jetzt kann man wunderbar Zusammensetzspiel machen mit diesen Wurzeln. Es gibt da verschiedene Wortstämme. Indem man einfach diese Wurzeln ein bisschen abändert, dann kann man aus einem Aktiv, zum Beispiel ich wasche, dann kann man dann ein Passiv bilden, ich werde gewaschen. Ja? Und dann kann man mit ein bisschen Variation kann man daraus einen Intensivstamm machen. Also wo die Handlung eben ausgedrückt wird, dass es eine intensive, kräftige Handlung ist. Und dazu wieder ein Passiv. Und dann gibt es noch einen Wortstamm, der ist der Veranlassungsstamm. Ein bisschen wird das Wort geändert, dann bedeutet es, man veranlasst jemand, das und das zu tun. Und dazu wieder ein Passiv. Und dann gibt es noch den Reflexivstamm und im Prinzip eigentlich noch viele weitere Stämme, die aber weniger oft verwendet werden. Das ist typisch für die semitischen Sprachen. Auch im Arabischen ist das so. Also zum Beispiel Katal heißt töten. Ein konkretes Beispiel, ja? Q-T-L, Katal, töten. Aber Passiv? Nikdal, man hängt einfach ein N davor an, Nikdal, das heißt getötet werden. Kittel, das heißt ermorden. Kuttal, das heißt ermordet werden. Hikdil, jetzt hängt man einfach ein H vorne an, Hikdil, das bedeutet veranlassen, dass jemand tötet. Hokdal, hängt man einfach ein H wieder davor an. Spricht aber dann ho aus, Hokdal, jemand wird veranlasst zu töten. Und dann Hitkatel, hängt man einfach noch HT davor an, Hitkatel, ich töte mich selbst. Ja, also so funktioniert Hebräisch. Und hier, der langen Rede kurzer Sinn, verwendet David eben diesen Hif-il, diese Kausativform. Eben er veranlasst, dass ich mich niederlege. Das ist ein wunderbarer Vers für solche, die vor dem Herzinfarkt stehen und einfach nicht wissen, wie sie zur Ruhe kommen könnten. Ja, das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Man weiß, man muss das, ich weiß nicht wie. Der Herr veranlasst, dass jemand einfach mal abliegen muss. Und das kann auch im Krankenbett sein, ja. Das aber sehr heilsam sein kann. Eben um diese Ruhe, die wir einfach nicht anders nicht bekommen, zu bekommen. Also das ist sehr schön ausgedrückt, sehr komisch eigentlich in der King James, he causeth me to lay down. Er veranlasst mich niederzulegen. Aber ganz tiefsinnig und entspricht wirklich dem hebräischen Text. Ja, wenn wir schon von Wasserquellen und grünen Auen gehört haben, dann machen wir jetzt unsere Erfrischungspause.